Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts The Walk of Brand, Marke macht Umsatz. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei mir und zwar den lieben Christoph Maybach. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist und wir sprechen ja heute vor allem um das Thema oder über das Thema Luxus. Ja, Luxus, Lifestyle und was die Marke mit diesem ganzen Thema zu tun hat. Jetzt ist es so, viele kennen dich wahrscheinlich noch nicht da draußen bei mir im Podcast, einige kennen dich. Für die, die dich nicht kennen, wäre es ganz schön, wenn du so ein bisschen was über dich erzählst. Vor allem, ich weiß ja, du warst mal Tanzlehrer und Sänger.
Ja, auch.
Model.
Genau.
Und jetzt verkaufst du eine der besten Uhren, die es in Deutschland gibt.
Ja, das denke ich auch.
Ist genau. Das richtig?
Ja, erzähl doch mal. Der Werdegang haut so in etwa hin. Ja, ich bin tatsächlich eigentlich Tanzlehrer. Irgendwie ist das, ich will jetzt nicht sagen, aus der Not heraus entstanden, aber ich wusste nach der mittleren Reife gar nicht, was ich beruflich machen wollte, hatte aber immer so ein Unternehmertum wohl in mir drin, in den Genen bis heute. Und ich war schon immer totaler Elvis-Fan, total. Okay. War immer so dieser ich fand den Mann einfach mega, schon mit 12, 13. Ich glaube, ich war 9, als der gestorben ist oder so. Oder 11, ich weiß nicht mehr. Da war ich aber schon totaler Freak von diesem Menschen. Und hatte natürlich beruflich, war ich noch viel zu jung, um mich eigentlich richtig zu orientieren. Hatte aber diesen Musiktouch in mir und habe dann gedacht, ja, dann gehst du in die Tanzlehrerausbildung. Und dann bin ich in die Tanzlehrerausbildung gegangen. Die hat 3 Jahre gedauert. In Hamburg habe ich die gemacht. Mhm. Und habe dann auch wirklich erfolgreich eine sehr, sehr große Tanzschule in der Nähe von Bremen in Diepholz gehabt, die wirklich aus allen Nähten geplatzt ist, bis ich dann einen schweren Autounfall hatte.
Davor hattest du aber auch irgendwie auch eine Meisterschaft gewonnen, glaube ich.
Ja, solche Sachen.
Süddeutscher Meister, was war das?
Nee, da war ich, glaube ich, 3. Platz in der gesamtdeutschen Meisterschaft.
Ah, ja, ja. Gesamtdeutschen Meisterschaft.
Ja.
Okay. Und dann Autounfall.
Dann Autounfall, ganz genau. Da hatte ich einen Autounfall, der war wirklich mit 2 Wirbelbrüchen.
Okay.
Ich bin da, wie wir im Vorgespräch schon festgestellt haben, genau wie du, autokrank. und ich liebe diese Dinge und hatte damals schon sehr früh einen Porsche Carrera und bin dann bei Glatteis in so eine Kurve gekommen. Ich war nicht zu schnell, aber die Stelle war zufällig glatt. War 3 Grad plus, aber da war Glatteis. Okay. Dann 2 Wirbelbrüche, Halswirbel, Lendenwirbel und dann war das vorbei.
Okay. Ja. Und dann war die Karriere Tanzlehrer zu Ende.
Genau, ganz genau.
Okay.
Genau. Und dann habe ich danach aus der Not heraus eigentlich eine Handelsagentur gegründet, die aber unerwartet gut lief und immer besser und immer besser und immer besser. Dann haben wir auch, weil wir auch irgendwo anlegen mussten, Immobilien gekauft, eingekauft, verkauft, also in dem Bereich viel unterwegs gewesen. Aber das hat mir alles irgendwie nicht so richtig Spaß gemacht. Dann habe ich eigentlich Glück gehabt. Ich habe das ist jetzt auch schon viele, viele Jahre her, hier in Köln war es tatsächlich, habe ich Stefan Pick kennengelernt. Sagt dir was?
Nee, sagt mir
echt nicht.
Nee.
Pick-Fotografie, unbedingt mal googeln, ist ein Mega-Fotograf, macht alles, ich glaube, so mit RTL und Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk und ist wirklich eine große Nummer und ein sehr, sehr netter, sympathischer Mensch. Der hat mich in Köln, ich weiß nicht, ob du noch kennst, früher das Quattro Cani in Köln,
Ehrenstraße. Ist ja jetzt das Café de Paris, ne?
Genau. Mhm. Da habe ich früher viel gesessen und immer Zigarre geraucht. Mhm. Und dann hat dieser Stefan Pick mich angesprochen. Das Ganze hat sich über Wochen hingezogen. Da kannte ich ihn natürlich noch nicht, wusste auch nicht, wer das ist. Hab ihn dann im Fernsehen gesehen bei Heidi Klum, bei Germany's Next Topmodel. Da wurde er als der Fotograf vorgestellt.
Ja, jetzt weiß ich, wen du meinst.
Und dann hat es bei mir, so habe ich gedacht, Mensch, wenn der mit dir Fotos machen will, dann machst du das einfach mal. Und dann hat er mich fotografiert und hat gesagt, Mensch, wenn Sie singen könnten, das wäre mega und so. So bin ich eigentlich in diese ganze Model-Geschichte reingekommen.
Ah, okay.
Und der hat mir dann hier in Köln Uli Jonas vorgestellt. Mhm. Uli Jonas ist auch ein sehr sympathischer Mensch, optisch das Gegenteil von mir. Aber ein ganz toller Mensch. Und da habe ich dann einen Plattenvertrag bekommen.
Was für eine Musik hast du denn gemacht?
Das ist ganz komisch. Ich habe eigentlich viel gemacht, habe auch mit großen Leuten gesungen. Was ganz komisch ist, in YouTube und so weiter findest du das kaum. Mhm. Frag mich nicht, warum. Ich förder das auch nicht. Ich sage jetzt nicht in die Kamera, google doch mal mich als Sänger. Aber ich habe so Sachen gemacht, Sinatra-Sachen, Elvis-Sachen. Ah, okay. Aber ich habe das so auf meine eigene. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich habe so zum Beispiel Konzerte gegeben.
Also deine Leidenschaft auch früher sozusagen.
Ganz genau. Wenn du dann was in YouTube siehst, ich habe auch Udo Jürgens Sachen gesungen und so weiter. Aber ich muss sagen, die gesamte Branche eigentlich, viele Sänger, die das jetzt sehen, werden mir recht geben. Diese Musikbranche ist wirklich schon so ein Haifischbecken. Da habe ich also, das Singen hat mir Spaß gemacht. Ich hatte den Luxus, dass ich da machen konnte, was ich wollte. Ich habe zum Beispiel in Berlin das Hotel de Rome angemietet, den großen Saal, und habe da einen Single-Release gemacht mit großen Sängern. Ich habe also mit Boris Martinovic, das ist einer der größten Baritone der Welt, der hat dann vorher mit Placido Domingo gesungen und dann mit mir gesungen, mit My Way gesungen und solche Sachen. Ich habe mit Joanna Zimmer, ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt, diese blinde Sängerin, die ich privat sehr schätze, mit der ich heute gut befreundet bin, Duette gemacht und Singles rausgebracht und so. Das ist aber vollkommen weg von meinem jetzigen Job und geht deshalb auch total unter.
Okay.
Aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das Singen als solches hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Warum dann beendet? Wegen der Branche, wegen dem Haifischbecken? Oder
vielleicht,
du machst jetzt nicht den Eindruck, als dass du dich, wenn es irgendwie schwierig wird, sage ich jetzt mal, da rausziehst
und dich
Herausforderungen stellst.
Ja, das habe ich auch, Nein, ich hatte immer viel mehr Unternehmertum in mir als Spaß und Talent am Singen. Also ich wollte schon immer. Und ich habe natürlich auch in Anführungsstrichen jungen Jahren Rolex getragen, Breitling getragen und so weiter. Hat also mich sehr, sehr viel mit dem Thema Uhren auseinandergesetzt und habe damals schon, ich habe also wirklich gedacht, als ich sag mal 30 war oder 35 war, du guckst dann so in die Uhrenwelt rein und du siehst eigentlich nichts Innovatives, Neues aus Deutschland. Gar nichts. Ich erinnere mich auch noch gut, als ich vor 5 Jahren angefangen bin, dass die Leute in die Kommentare geschrieben haben, der ist im halben Jahr pleite. Das ist gar nicht möglich, sowas auf die Beine zu stellen und so weiter. Und ich hatte aber diese Vision schon von Anfang an. Das habe ich auch immer gesagt, habe auch viel Hate dafür kassiert bis heute. Ich habe also von Anfang an die Vision gehabt, es muss eine Uhrenmarke her, irgendwie aus Deutschland, und die dann weltweit viral geht. Und heute rufen mich Leute aus Dubai an und wollen Uhren von mir kaufen.
Die auch sozusagen mithalten kann mit den bekannten Marken.
Ganz genau.
Geschweige denn vielleicht sogar qualitativ.
Ja, vielleicht, wir werden jetzt etwas machen, da können wir gleich drüber sprechen, wo ich sage, das hat noch keine Uhrenfirma der Welt jemals gemacht.
Okay.
Und
ich bin gespannt. Können wir auf jeden Fall gleich drauf einsteigen. Ja. Gut, kommen wir aber noch mal ein bisschen weiterhin auf deine Person zu sprechen. Ja, jetzt war dann irgendwann mal so der Gedanke, ich habe diese Vision in mir, eine eigene Uhrenmarke auf den Markt zu bringen. Wann genau war dieser Zeitpunkt, als du entschieden hast, okay, ich lasse das jetzt mit der Modelkarriere, mit der Gesangskarriere, Tanzschule ist sowieso vorbei. Wann war der Moment, wo du gesagt hast, so jetzt volle Kanone, Fokus auf das Thema Uhr?
Also wir haben 2020 die erste Uhr rausgebracht. Zufällig war das, glaube ich, das Corona-Jahr, aber Zufall. Mhm. Und dann würde ich sagen, 2-3 Jahre vorher. Also heute vor 7-8 Jahren habe ich gesagt, so jetzt gehen wir das Ganze an.
Okay, und dann auch wirklich Fokus da drauf erst so nebenbei?
Nein, voll Fokus da drauf. Mhm. Voll Fokus darauf, immer drauf geachtet, wirklich gute Qualitäten zu finden. Und natürlich, man muss da reinwachsen. Ne? Also man muss wirklich da reinwachsen. Ich habe das große Glück, dass einer meiner engsten Freunde, ich bin seit 30 Jahren verheiratet, der schon auf meiner Hochzeit war, schon immer im Juwelierbereich tätig war, früher als Handelsvertreter für verschiedene Marken wie Armani und so weiter gearbeitet hat und dann Uhrenproduzent ist und mir zur Seite stand, sonst wäre es nicht möglich gewesen. Also was ich total unterschätzt habe, ist natürlich, wenn du, ich habe am Anfang gedacht, ich mache die Uhren limitiert auf 99 Stück, war natürlich dumm von mir. Die 99 sind irgendwann weg, das geht ja ganz schnell. Ja, irgendwann ist es soweit, geht's schnell. Ja, wir drehen jetzt mit dem Fernsehen nächste Woche, reden wir bitte vielleicht gleich auch nochmal drüber. Man wird also immer bekannter und dann ist das irgendwann weg. Und da war eigentlich der Fehler zu sagen, okay, ich mache nur 99. Aber das war nun mal so. Aber jetzt geh mal los und bestell mal 99 Zifferblätter. Da sagte jeder Zifferblatt blauer, mache ich nicht. Wir fangen ab 1000 Stück an. Und das ist also wirklich sehr, sehr schwer. Wenn man jetzt natürlich so das eine oder andere im Netz sieht, wo die Leute sagen, der holt sich das alles von Alibaba oder so, ja, dann kriegst du das vielleicht. Aber es ist natürlich, wenn du wirklich gute Qualität haben willst, ist es wirklich schwer, auch die Armbänder dieser Qualität zu besorgen. So
mit so kleinen Stückzahlen.
Das ist wirklich schwierig. Also ich habe Zifferblätter zu Hause, die werde ich nie verbrauchen. Die sind noch im Schrank, weil ich dann eben nicht nur 99 Stück bestellen konnte, sondern eben dementsprechend mehr. Ne?
Okay, jetzt ist es natürlich so, 99 Stück eine Limitierung einzubauen, grundsätzlich ist natürlich ja irgendwie auch interessant. Rein aus Marketing-Sicht löst das natürlich ja was aus bei den Konsumenten.
Genau.
Gerade wenn wir im Luxusbereich unterwegs sind, ist eine Limitierung ja eigentlich nie falsch.
Genau, das war auch meine Intention dabei.
Genau, jetzt macht es nicht Sinn, das weiterzumachen? Also du sagst, es war ein Fehler?
Nur 99.
Du hättest lieber 999.
Genau, jetzt mache ich das. Wir machen zurzeit 999.
Ah, okay.
Wir haben die erste etwas günstigere Uhr rausgebracht, die heißt Blue Steel. Davon gibt es 999. Die bringen wir jetzt als Green Steel raus.
Okay.
Jetzt übernächste Woche oder so, wenn ich das schaffe, also Mitte September, als Green Steel raus. Und davon gibt es immer 999. Mhm. Bei der ganz neuen Geschichte, diese Weltneuheit, werde ich vielleicht keine Limitierung machen. Hat aber auch den Hintergrund, dass irgendwann sicherlich jemand aus der Familie meine Firma übernimmt. Wahrscheinlich meine Tochter. Mhm. Und die sollen natürlich auch mit der Marke arbeiten können. Und da soll nicht irgendwann alles verkauft sein. Und sie hat vielleicht gut Geld verdient und setzt sich zur Ruhe oder so. Das ist nicht meine Intention, sondern ich möchte natürlich, dass die Firma weiterhin expandiert und größer
wird. Schafft man natürlich Sammlerwerte, ne? Wenn du 99 also eine Limitierung auf 99 Stück hast, ist natürlich dann auch, wenn die Marke wächst, das Unternehmen wächst, wächst natürlich auch die Begehrtheit. Ne?
Ja, es ist ja eine Sache ganz offensichtlich. Wer sich mit mir beschäftigt, der kann ja einfach mal nachschauen, ob es auch nur eine Maybach-Uhr gibt, die wiederverkauft wird. Mm. In all den Jahren gab es das noch nie. Mm. Es gibt gar keinen Kunden, der seine Uhr verkauft. Okay. Warum auch? Der hat eine gute Qualität. Die Uhr ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Uhr. Mm. Das Ding geht niemals kaputt. Mm-hmm. Ich habe Leute, denen ist die runtergefallen, die sind gestolpert. Wir haben einen Garantiefall bis jetzt, weil der Kunde gestolpert ist, also die Treppe irgendwie runter. Die haben wir eben, wir haben als einzige Firma der Welt eine lebenslange Garantie.
Ich wollte gerade sagen, du preist das ja mit einer lebenslangen Garantie an. Wie kann man denn eine lebenslange Garantie geben? Also, das ist ja,
das sind so Dinge, wenn wir mal über den Standort Deutschland reden. Das sind Dinge, die sind in Deutschland tatsächlich, es klingt jetzt zurück, gar nicht so beliebt. Also, wenn du etwas machst, was außergewöhnlich ist, im positiven Sinne außergewöhnlich, hast du sofort Hater. Also eigentlich ist ja, es gibt ja die Zippo-Feuerzeuge.
Ja.
Die haben eine lebenslange Garantie. Mein Bruder hat so ein Ding, ist kaputt gegangen, wurde eingeschickt, wird neu gemacht. Leben lang, ewig.
Tupperware auch, ne?
Lebenslange Garantie, ja. Gibt noch so ein, zwei Firmen auf der Welt, habe ich natürlich vorher nachgeschaut. Aber in Deutschland ist es eben zurzeit so, ich beklage das ja sehr oft, dass wir wirklich ein neidisches Land sind, so ein missgünstiges Land. Du hast viel mit Hate zu tun und so weiter und so fort. Und da ist natürlich solche Dinge, wenn du zum Beispiel sagst, wir haben eine super Qualität, dann, ja, das polarisiert die Leute. Viele mögen das nicht. Mhm. Du hast eben sofort Leute, die sagen, was redet der? Das ist alles von Alibaba Express. Hat gestern noch einer bei mir reingeschrieben, wann meine Alibaba-Uhr auf den Markt kommt. Ja. Also ist natürlich asozial, aber musst damit leben.
Die Frage ist ja letztendlich, du hältst ja damit natürlich auch dagegen, ne? Wenn du sagst, ich habe eine lebenslange Garantie. Wenn du eine Alibaba-Uhr auf den Markt bringen würdest, würdest du ja kaum mit einem Statement werben nach dem Motto lebenslange Garantie.
Ganz genau.
Die Wahrscheinlichkeit, dass du die Uhr 50 Mal austauschen müsstest, wäre viel zu risikoreich.
Ja, vor allem ist es ja so, du kriegst ja heute irgendwie in der Türkei am Strand eine Rolex für 75 Euro. Das ist ja nun mal so.
Absolut.
Wenn du die jemanden auf der Straße in der Hand gibst, der sieht keinen Unterschied. Mhm. Also die Dinger kosten nur nichts und die sind auch tatsächlich schnell kaputt. Mhm. Wir hatten also früher, als ich selbst so Rolex getragen habe und man hat irgendwo Angst gehabt, die wird geklaut, da hatte man selbst mal so sich gedacht, dann nehme ich mal eine unechte mit in den Urlaub. Wenn sie dann weg ist, ist nicht schlimm. Und dann merkst du auch, du kannst aus dem Urlaub wieder, das Ding war schon kaputt.
Ja.
Also
hör mir auf. Ich weiß noch, ich war gerade auf Mallorca und dann kommen ja immer diese Strandverkäufer und dann wollen ja natürlich irgendwelche Rolex-Uhren oder sonst was verkaufen, vor allem wenn sie sehen, dass du selber eine Rolex-Uhr trägst. Ja. Ne? Dann frage ich, ist das eine echte? Ich sage so, nee, das ist eine Fake.
Ja, besser ist das.
Einfach nur aufgrund dessen, nicht das Motto, dass der denkt, so, ja komm, die lässt sich aber schnell klauen, so nach dem Motto. Ne?
Ja.
Aber das ist genau der Punkt. Aber lebenslange Garantie ist natürlich etwas, das begeistert logischerweise.
Ja.
Ne? Also, ich kann mir vorstellen, du kriegst nicht nur Hate dafür, sondern du kriegst ja auch gerade von deinen Kunden wahrscheinlich auch eine gewisse Begeisterung für diese Aussage.
Ja, natürlich. Also es ist so, dass man, das ist ganz seltsam. Man kann eigentlich daran nichts Schlechtes finden. Mhm. Trotzdem kriege ich Kommentare, die schlecht sind. Aber du kannst daran nichts Schlechtes finden. Mhm. Also wenn ich heute mir ein neues Auto kaufe und er würde zu mir sagen, du pass auf, hast eine lebenslange Garantie, sage ich danke.
Ja, super. Mega, ne?
Ja. Und dann sagen die Leute natürlich immer, was ist denn, wenn sie sterben oder pleite sind oder die Firma gibt es nicht mehr. Mhm. Aber wenn du dir morgen ein Auto kaufst mit 5 Jahren Garantie und das ist nach einem Jahr pleite, hast du auch Pech.
Ja, aber wie viele Uhren hast du denn mittlerweile verkauft?
Die Frage kommt natürlich, ich war eingeladen bei IWC in Schaffhausen. IWC sagte sicherlich
ja, klar.
Im Übrigen gar kein Neid. Kein Neid dort, keine Missgunst meiner Firma gegenüber. Gar nicht. Ich habe mit Kurt Klaus gesessen, ich würde sagen, der ist heute über 90, der hat den ewigen Kalender eingebaut. Nein. Haben meine Uhr in der Hand gehabt, haben mit mir darüber gesprochen. Also gar kein Neid. Aber da kam die Frage an IWC auch. Wie viele Uhren verkauft ihr eigentlich, fragt jemand. Und da sagte der Geschäftsführer, also die höchste Zahl, die im Netz steht, die stimmt nicht. Mhm. Und die niedrigste Zahl stimmt auch nicht.
Okay.
Und das habe ich mir gemerkt, das behalte ich auch so. Also das weiß keiner, wie viel ich verkauft habe.
Interessant.
Wir haben nicht mehr so viele. Sagen wir es mal so. Mhm.
Ah gut, du bringst ja auch immer wieder dann neue Linien raus. Ja, ja. Ne? Ich bin gespannt. Du hast auch gerade angesprochen, es gibt eine komplette Weltneuheit.
Ja, ja,
genau. Sag doch mal, was ist das denn?
Also wir drehen diesen Podcast ja bevor das raus ist. Aber es wird bald rauskommen, wenn alles gut geht. Mhm. Wir arbeiten mit Rhodium. Mhm. Und Rhodium ist extrem schwer zu verarbeiten, extrem teuer. Ich glaube, 100-mal seltener als Gold, viel, viel kratzfester noch als Platin und wird in der Schmuckwelt nur ganz dünn verarbeitet. Also ich weiß, dass, ich glaube, bei Rolex ist es so, wenn die Zeiger machen, die Zeiger sind aus Weißgold, die sollen aber noch mehr glänzen, dann rhodiniert man das. Ein Hauch von Rhodium kommt drauf, weil es teuer und selten ist und sehr schwer zu verarbeiten ist. Und wir bringen jetzt eine Uhr raus, die hat diese gesamte Lünette, die hier im Übrigen Keramik ist, in einer Mega-Qualität, die ist dann komplett aus Rhodium. Das ist sehr, sehr schwer. Und das ist auch nur durch eine Kooperation mit einer Firma entstanden, die an mich rangetreten sind, die das gerne mit mir machen wollten. Mhm. Da gab es auch wohl Vorgespräche mit großen anderen Firmen, Schweizer Firmen, will nicht immer den gleichen Namen sagen.
Ja, ja.
Aber die haben sich dann für uns entschieden, warum auch immer. Mich macht das mega stolz, mich freut das total. Es gestaltet sich sehr, sehr schwer. Die erste Lünette war jetzt fertig. Diese 1 Millimeter ist in der Uhrenwelt extrem viel zu klein. Das wird wieder, also Rhodium musst du um 2000 Grad heiß machen, sonst kannst du das nicht einschmelzen. Aber der Vorteil ist natürlich, die Uhr sieht dann natürlich, es sieht dann fast wie Glas aus. Es wird dann über Stunden poliert, das Rhodium. Und dann hast du eine Lünette, die eben noch strahlender ist, 30% strahlender als Weißgold.
Okay.
Also es ist ein Traum und das wird hoffentlich irgendwann auch mal in den Geschichtsbüchern der Uhrenwelt stehen, dass Christoph Maybach die erste Uhr hatte, wo er mit purem, massiven Rhodium arbeitet.
Ja, 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 Wahnsinn.
Das ist echt Wahnsinn.
Ich bin gespannt. Wann hast du gesagt, kommt die raus?
Also ich habe die erste nächste Woche in der Hand.
Okay.
Eine davon geht zur Fashion Week nach London. Wir machen jetzt erstmal zwei für die Presse. Eine geht zur Fashion Week, eine bleibt hier. Und ja, dann gehen wir damit ganz normal in Serie.
Okay, ja, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall. Aber lass uns mal ein bisschen tiefer in die Marke Christoph Maybach einsteigen. Ich weiß, dass, ich habe mich ja informiert, dein ursprünglicher Name, dein bürgerlicher Name war ein anderer.
Ja, genau. Ne? Da denken die Leute dann immer, der hat den Namen angenommen, weil Maybach so toll klingt, um jetzt seine Uhren oder irgendetwas anderes damit zu vermarkten.
Würde man jetzt vermuten.
Ja, ja, würde man vermuten. Ja. Aber dann hat man sich nicht richtig schlau gemacht, weil die Uhren mache ich jetzt seit 5 Jahren, sind die auf dem Markt und den Namen habe ich angenommen. Ich weiß es nicht, vor
15 Jahren. Schon lange, ne?
Ja, 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 viel früher. Genau. Ich war damals in der Musikbranche drin.
War das damals ein Künstlername, ne?
Also ja, so habe ich es
recherchiert.
Also wir haben hier mit Uli Jonas hier in Köln und mit meiner damaligen Managerin, auch eine sehr, sehr nette Frau, zusammengesessen und haben gesagt, boah, wir müssen irgendeinen Namen haben. Ich meine, Mark Foster heißt nicht Mark Foster.
Ja.
Udo Jürgens hieß nie Udo Jürgens. Mhm. Das hat auch nie jemanden interessiert. Ja. Roy Black hieß auch nicht Roy Black. Mhm. Und dann haben wir uns, es war nicht mal meine Idee, sondern es war die Idee von der Elena Torres, meine damalige Managerin, die gesagt hat, dann nimm doch Maybach. Mhm. Mir schwebt dir was anderes vor, weiß ich noch, so was Kitschiges. So.
Okay.
Irgendwie sowas Amerikanisches oder so. Aber dann haben wir gesagt, okay, ich bin Deutscher.
Ja.
Und dann nehmen wir irgendwas Deutsches, was schön ist, was irgendwie zu mir als Mensch passt. Man muss sich auch ein bisschen damit identifizieren.
Absolut,
ne?
Absolut. Ja,
das ist, und wir fanden das alles schön. Und ich hätte auch, das ist auch ganz interessant, es hat auch zu der Musikzeit niemanden interessiert. Niemand.
Dass sich keiner drüber echauffiert, sozusagen.
Überhaupt nicht.
Da war das halt einfach so und
wurde
so hingenommen, ne?
Genau, ja, das wurde einfach so hingenommen, genau. Und dann machst du eben die Uhren und dann, ja, der hat das also nur gemacht, weil, genau wie die Leute sagen, der trägt nur Anzüge, um irgendwie
seinen Stil,
ja, ja, ganz genau. Dabei habe ich nichts anderes und trage das immer. Ne?
Also, du trägst auch, glaube ich, Anzüge zu Hause, ne?
Ja, immer. Also ich stehe morgens auf und ziehe einen Anzug an und das ändert sich den Tag über.
Ja.
Es sei denn, ich wechsle den nochmal am Tag, weil ich irgendwie zwei verschiedene Termine habe. Aber ansonsten besitze ich tatsächlich keine Jeans, kein T-Shirt. Ich mache sehr viel Sport. Mhm. Da natürlich nicht, aber ansonsten liebe ich das einfach so schick.
Das ist dein Lifestyle und du
musst mich dafür nicht umziehen.
Deine Identität letztendlich.
In der Musikbranche war das immer so, wenn wir ein Meeting hatten, irgendwo, wenn ich irgendwo von der Gala gesungen habe oder so, dann hat mein Management auch nie gesagt, denk daran, wir müssen das und das anziehen oder du musst. Die wussten immer, wenn ich komme, dass das passt.
Es zieht sich ja auch alles so ein bisschen wie ein roter Faden eher durch. Ne? Damals auch bei der Musik, ne? Eine gewisse Eleganz spielte auch schon damals eine Rolle. Ne? Also gerade auch, du sagst Frank Sinatra, Elvis, auch dieses war ja immer ein gewisser Lifestyle, der damit verbunden ist.
Ja, ganz genau. Ja.
Maybach an sich strahlt das ja auch aus. Ne?
Ja.
Also ich sag mal, wenn jetzt dein Künstlername Christoph Opel wäre, wäre jetzt irgendwie nicht so passend, ne?
Ja, also, ja, genau.
Und deswegen, also die Sache ist ja dieser Lifestyle, worauf ich hinaus will, ist ja letztendlich, es ist ja wichtig, in jeglichen Kontaktpunkten, wo du als Marke mit deinem Publikum, sage ich jetzt mal, in Kommunikation trittst, in Verbindung trittst, es muss ja alles irgendwo einem einheitlichen Geist folgen.
Genau. Ne?
Und Maybach strahlt ja eben genau diesen Lifestyle und diesen Luxus ja auch aus, den du ja, egal über welches Produkt wir sprechen jetzt im Rahmen der Christoph Maybach Geschichte, sage ich jetzt mal, des Christoph Maybach Portfolios, ist ja genau dieser Luxus immer irgendwo ein Statement.
Genau.
Weil es gibt ja nicht nur die Uhren. Es gibt ja auch Parfum. Du hast mir einen schönen Duft mitgebracht als Gastgeschenk. Vielen Dank dafür. Wie hängt das alles miteinander zusammen? Diese Markenwelt, wir haben über Zigarren gerade gesprochen auch. Ne?
Also das war eigentlich nicht unbedingt von mir so vorgesehen, dass ich jetzt gesagt habe, weil die Leute sind schon, als ich noch am Singen war, hat man damals zu mir gesagt, du musst erstmal den Namen schützen lassen, habe ich im Übrigen auch eintragen lassen, schützen lassen, wer weiß, was noch kommt und so weiter. Damals hat man mir sogar geraten, ich habe es glaube ich sogar gemacht, den Namen Christoph Maybach Gentleman. Mhm. Den habe ich, glaube ich, Schütze eintragen lassen damals ins Namensregister, Schütze oder was es alles gibt. Aber ich wollte eigentlich nur schöne Uhren bauen, schöne Uhren machen. Ja. Aber wenn man dann so im Geschäftsleben drin ist, dann bietet sich das ein oder andere einfach an. Und dann sitzt man natürlich auch Abende zusammen und man unterhält sich und man redet über die Dinge, die man leidenschaftlich macht. Mhm. Hätte ich das Geld, würde ich vielleicht auch noch eine eigene Automarke machen. Mhm. Aber Maybach wäre jetzt blöd.
Wäre blöd. Ne?
Ja, gibt's Ärger drauf. Aber na, man sitzt so zusammen, Mensch, was könnte man da noch machen? Und ja, jetzt nur neue Uhr und wir entwickeln die Uhr. Ich mache das mit meiner Frau zusammen immer, das Optische. Meine Frau ist Künstlerin, Malerin, die kann das sehr, sehr gut. Sie ist auch sehr erfolgreich. Und da haben wir einfach irgendwann gesagt, Mensch, ein schöner Duft, das würde passen. Mhm. Ich könnte jetzt auch mal Manschettenknöpfe machen, als Beispiel, mache ich aber nicht. Krawatten mache ich aber nicht. Bin am Überlegen, vielleicht eine Anzuglinie mal zu machen mit dem Schneider zusammen oder so, aber da sind wir uns noch nicht sicher. Aber auf alle Fälle fand ich ein Parfüm einfach, das passt in die Zeit. Mhm. Das passt in die Zeit. Und ich habe es dann auch ähnlich gemacht wie bei den Uhren. Das habe ich auch immer, da stehe ich auch ganz offen zu. Ich kann das Rad nicht neu erfinden. Das mit dem Rhodium, mit der Rhodium-Uhr ist eine neue Sache. Das ist Glück, das ist Zufall. Die sind an mich herangetreten, das finde ich ganz toll. Aber du kannst nicht beim Duft etwas erfinden, was so, das hat es noch nie gegeben, ich packe jetzt Altöl rein oder so.
So bin ich
ins KDW gegangen in Berlin. Die haben eine wunderschöne Duftabteilung ganz unten und habe einfach mir irgendwie für 1.500 Euro Düfte gekauft und habe das so, soll da angelehnt sein, da aber dann noch ein bisschen mehr Zedernholz und so weiter. Habe dann an Firmen gesucht, die Düfte produzieren, bin dann eine tolle Firma, die sitzt in Deutschland und in Frankreich, die Firma Sand, rangegangen habe und habe dann diesen Duft entwickelt. Mhm. Und die Leute sind begeistert. Gestern war einer, der hat eine Probe in der Hand vor TikTok gezeigt. Ich habe ein Maybach-Parfüm und es ist mega und es ist toll. Und heute kriegt ihr gerade eine E-Mail aus Österreich von einer Frau Doktor. Ich will den Namen jetzt nicht sagen. Vielleicht ist sie erst nicht recht. Aber eine sehr, sehr nette Frau, sehr, sehr angenehm. Und ist vom Duft begeistert. Und ihr Sohn ist erst 10 Jahre und der kommt damit bei den Mädels in der Schule gut an. Und also das macht schon alles. Ja, wenn man sowas hört, dann macht man das.
Deine Stolz auch.
Ja, kann man ja ruhig mal sagen. Ne? Das hat mich echt ganz gefreut, dass das so gut angekommen ist.
Wir sind im Prinzip ja alles Dinge im Maybach-Portfolio, sage ich jetzt mal, die dich selbst auch begeistern. Ne? Also Dinge, die letztendlich, wo du selbst auch einen gewissen Bezug zu hast.
Ne? Ganz genau.
Also das Aussehen, Lifestyle, Zigarren.
Wenn jetzt jemand auf mich zukommen würde und sagen würde, du, das und das passt auch, lass uns das doch machen, aber ich müsste es künstlich machen, dann würde ich das nicht machen.
Okay, es muss sozusagen zu dir, ganz zu deiner Identität passen. Ja. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste generell, wenn man eine eigene Marke ist. Ja, ich sag mal, du selbst bist ja irgendwo nicht nur Corporate Brand im Rahmen deiner Uhren, sondern du bist ja vor allem Personal Brand.
Ja, ja.
Und gerade wenn man eine Personenmarke ja irgendwie, sag ich mal, professionell nach außen kommunizieren muss, ist die Authentizität. Ne, und
das ist sehr wichtig.
Das Leben der eigenen Identität nach draußen in Markengestalt extrem wichtig. Das kriegen wir ja auch immer regelmäßig mit. Also, wir machen ja als Agentur sehr viel Personal Branding auch für bekannte Persönlichkeiten. Und ja, die Authentizität ist das A und O. Weil wenn du irgendwo anfängst, Dinge nur noch zu inszenieren, dann merken die Leute das, dann merkt die Community das. Und wenn wir mal gucken, was da draußen am Markt passiert, ne, wie viele inszenierte Personenmarken es eigentlich gibt, die nur auf Inszenierung aufbauen, dann ist das schlimm. Meiner Meinung nach. Ne?
Es ist bei mir so, dass die Marke ja stark mit mir in Verbindung steht und dass ich anscheinend auch wohl stark polarisiere, aber nicht bewusst. Mhm. Also das, was wir jetzt hier machen, das ist mein Leben, das bin ich. Mhm. Und ich habe auch schon andere Podcasts gehabt, wo man vorher zu mir gesagt hat, wir schreiben dir schon mal die Fragen auf, die wir gleich stellen. Habe ich gesagt, nein. Mhm. Ich mache das auch in Social Media. Ich schneide nicht. Also ich habe heute Morgen noch ein Video gedreht, dass ich hierher komme. Und dann war das fertig. Und dann sagten die im Büro zu mir, oh, da ist ein Fussel, relativ groß. Ja, hoffentlich war der nicht eben schon drauf. Habe ich gesagt, das ist scheißegal, das bleibt jetzt so. Viele schreiben mich auch an, sie haben da Schreibfehler, das gehört sich nicht für so eine noble Marke. Das ist mir scheißegal, ich spreche das so rein und das bleibt da und fertig. Ich meine, ich muss nur einmal abends die Nachrichten anstellen, dann sehe ich, was wichtig ist auf der Welt. Das ist nicht Christoph Maybach Parfüm.
Ja, da hast du wohl recht. Jetzt, du hast es vorhin schon gesagt, wir befinden uns in einer Welt, gerade aber auch in Deutschland, die geprägt ist von sehr viel Neid und Missgunst. Wie gehst du damit um? Also ich sag mal, gerade wenn man ja eine Marke etablieren möchte, ist es ja natürlich wichtig, dass man irgendwie diesen sogenannten Social Proof, ja, dass man natürlich Wert drauf legt, dass der Social Proof gut und positiv auffällt. Du polarisierst, hast du auch gesagt, ist richtig. Wie gehst du mit den Menschen um, die vor allem, ich würde es jetzt mal in die Kategorie Neider abtun, die aber negativ über dich, deine Person, deine Produkte im Netz kommentieren?
Also ich habe das Glück, dass ich, aber das habe ich mir auch vielleicht ein bisschen selbst aufgebaut mit meiner Familie. Also ich habe einen starken Familienrückhalt und da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Also ich habe einen Bruder, mit dem ich am Tag 20 Mal telefoniere und den ich am Tag 2 Mal sehe. Ich bin verheiratet seit 35 Jahren mit meiner Frau zusammen. Wir haben gemeinsam eine tolle Tochter, die ich kaum erzogen habe. Das hat alles meine Frau gemacht. Mhm. Aber das Kind ist super geworden. Vater, Mutter, Geschwister. Ich habe den Luxus, dass ich wirklich, das kann ich glaube ich sagen, viele Freunde habe. Das ist also schön. Ich bin viel eingeladen. Ich selbst habe immer viel Gäste in meinem Haus. Also ich lade immer Leute ein, dich auch gerne jederzeit. Wer in der Nähe von Vechta ist, soll bei mir klingeln. Ich sag das ja auch immer den Hatern. Ja, wirklich gerne. Wirklich gerne. Ich habe ja mittlerweile auch.
Dann aber mit einer schönen Zigarre.
Auf alle Fälle. Ja, ehrlich. Ich rauche ja jeden Abend auch zu Hause eine Zigarre. Das ganze Umfeld gibt mir sehr viel Rückhalt. Und ich sag ja in den Podcasts und auch in Social Media nicht immer die Dinge, die im positiven Sinne passieren, weil man heutzutage leider vorsichtig sein muss. Aber ich sag mal so, du hast da in YouTube irgendeinen Schwachmaten, der über mich irgendwelche Lügengeschichten erzählt, wo jeder weiß, das ist Neid. So. Dann hast du aber auf der anderen Seite Kunden, die ich jetzt hier namentlich nicht nennen will, die leiten Riesenunternehmen. Ich habe Kunden, die haben selbst 30, 40 Rolex. Die kaufen eine Christoph-Maybach-Uhr. Ich habe vor 5 Wochen einen Kunden gehabt, der wollte unbedingt genau diese Uhr. Hat er mir auch gesagt, hat auch geschrieben. Aus Baden-Württemberg jemand, ein Immobilienhändler, hatte geschrieben, ich kaufe die morgen, hatte aber nicht. Hat mir dann, als ich dann geschrieben habe, sie haben die Uhr gar nicht gekauft, klappte das mit Amex nicht oder was? Sagt er, nein, ich habe mich für eine Rolex entschieden. Und da bin ich einfach ich finde das ehrlich. Da habe ich gesagt, Herr so und so, Sie haben guten Uhrengeschmack, wenn Sie zwischen uns gewählt haben. Und 5 Tage später hat er unsere Uhr bestellt, die ich ja persönlich ausliefer. Dann kam ich zu ihm hin, hat er die Rolex umgehabt, macht die Rolex ab, nimmt unsere Uhr in die Hand und sagt dann, oh, Herr Maybach.
Die fühlt sich ja gut an.
Ja, du hast ja gerade auch erlebt. Also diese Qualität ist einfach so gut. Und das entschädigt mich. Jetzt sitze ich vor jemandem, den ich natürlich in der Öffentlichkeit nicht zeige.
Ja,
und kriege das dauernd mit und werde angerufen. Und Leute bestellen bei mir Uhren. Ich habe Leute, die tragen nur meine Uhren. Mhm. Ich hab Leute, die haben 7 Uhren von mir oder so. Also alle Modelle und dann noch dazu. Und das entschädigt mich.
Und man muss ja auch dazu sagen, dass meistens ja die Personen, ja, die ja wirklich relevant sind, du sagst gerade, das sind Top-Unternehmer, das sind Führungspersönlichkeiten, Prominenz letztendlich, die Leute, die relevant sind und happy sind mit der Entscheidung, eine Christoph Maybach-Uhr gekauft zu haben, die werden ja meistens gar nicht großartig aktiv im Netz.
Ne?
Die wollen ja gar nicht aktiv sein. Genau. Die schweigen ihre Begeisterung aus. Ne? Und meistens die Personen, die ja eigentlich total irrelevant sind, eigentlich überhaupt nichts zu melden haben, ne? Das sind die am größten und am lautesten schreien.
Ja, ne? Ganz genau.
Und immer wieder mit.
Frech ist natürlich so, wenn Leute über, ich habe so einen in YouTube, der dann so irgendwie über mich Schwachsinn erzählt und dann spricht er mir noch in Insta so eine Sprachnachricht und sagt dann, ja, also Herr Maybach, ich muss natürlich auch sagen, ich habe natürlich auch gar keine Ahnung von Uhren und ich kenne sie auch gar nicht, aber ich habe das so gesagt, was ich so gehört habe, hat normalerweise so 200 Follower oder Kommentare und bei mir dann so 60.000, wegen Christoph Maybach. So, ne? Das ist also, und da weiß eigentlich, ja, das ist Wahnsinn, da weiß eigentlich jeder, der ein bisschen Gehirn hat, was für eine Intention dieser Mensch hat.
Ja.
Und das hat man eben leider in Deutschland relativ oft. Mir haben sie meine Uhr geklaut, also wirklich geklaut und der Typ, den haben wir aber dingfest gemacht. Der hat aber dann vorher gesagt, also ich werde die Uhr zurückgeben, aber ich werde einen Kanal einrichten und da werde ich nur über Maybach lästern. Und das hat er auch gemacht. Und das hat funktioniert. Die Leute haben dann bei mir im Büro angerufen und die fanden das so toll, dass einer lästert. Also die haben zu mir am Telefon, einer hat zu mir am Telefon gesagt, Herr Maybach, ich wollte eigentlich von Ihnen eine Uhr kaufen, aber jetzt habe ich ja in Insta den so und so, ja, kann man ruhig sagen, Fischer heißt der, der sitzt, glaube ich, heute im Knast, den Herr Fischer gesehen. Und der hat ja gesagt, die Uhr ist richtig scheiße, habe ich gesagt, aber was machen wir denn jetzt, sagt er. Ich sage, ja, wieso kaufen Sie doch keine? Wo ist das Problem? Kaufen Sie doch keine. Ich war ja hier auch eingeladen bei dem Christian Löwendorf, an dieser Stelle viele Grüße.
Löwendorf. Da haben wir uns auch kennengelernt, ne?
Ja, richtig.
Da haben wir uns auch kennengelernt.
Christian. Ah, jetzt macht's Klick bei mir. Mhm. Ja, und da war es auch interessant, der Löwendorf hat wohl vorher schon, war ja auch ein tolles Event im Übrigen. Ne?
Großes
Kompliment an Herrn Löwendorf. Also
absolut.
Wie er das organisiert hat und auch die Location von ihm und so. Alles ganz, ganz toll. Der kam auch auf mich zu und dann sagt er, da hat wohl vorher einer angerufen oder hingeschrieben. Also mein Parfüm war noch nicht auf dem Markt, aber der hat gesagt, das ist vergiftet. Und hat er sich direkt an die Community von dem gewandt und gesagt, ihr ladet den Maybach ein, der hat ja ein Parfüm, das ist vergiftet und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, Christian, das ist noch nicht mehr auf dem Markt. Mhm. Ich habe selbst noch keine Flasche in der Hand gehabt. Also
da sieht man, da machen halt, was sich da richtig passiert, Mühe.
Ja,
ne? ja, ich sag mal, oft sagt man ja auch, bad PR is good PR. Wie siehst du das in dem Kontext?
Wenn du ein dickes Fell hast, ist das so.
Mhm.
Aber wenn wir mal ehrlich sind, selbst große Persönlichkeiten, ich habe jetzt gesehen, dass Sarah Connor auch gesagt hat, also man müsste wirklich, die Leute müssten sich langsam mal verifizieren, auch in Social Media. Mm. Es kann nicht angehen, dass jemand anonym eine Lüge schreibt. Mm. Das darf einfach nicht sein. Und schlechte PR ist immerhin PR, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das nicht ganz so, weil man muss auch mal an den Menschen denken. Also ich habe mit so einer Leidenschaft diese Firma aufgebaut und da sind viele, viele Hindernisse. Und wenn dann jemand sagt, das kommt vom Alibaba-Shop oder so, das ist schon auf Deutsch gesagt, das ist schon eine Sauerei.
Ja.
So, jetzt.
Absolut.
Ich sag immer zu den Leuten, wisst ihr, heute Abend sitze ich zu Hause mit meiner wunderschönen Frau und habe eine Zigarre an und da kommen vielleicht 3-4 Freunde, die wahrscheinlich alle meine Uhren tragen. Und dann, das entschädigt einen immer sehr. Mhm. Aber es ist eigentlich schade, auch für Deutschland. Mhm. Aber da müssen wir auch vielleicht ganz kurz in die Politik einsteigen. Das wurde auch in den letzten Jahren extrem geschürt, dass diese Dinge, Zigarre, du darfst ja heute nicht mal sagen, der Sommer ist schön, dann kriegst du ja schon ein Problem, weil der ist ja immer zu heiß. Mhm. Und das sind so Dinge, das finde ich schon sehr, sehr schade. Und ich glaube auch, dass das Deutschland ein Stück weit wirtschaftlich zurückschmeißt. Mhm. Also wir müssen aufpassen, dass nicht viele Unternehmer, es ist schon so weit, viele Unternehmer sagen, ich gehe ins Ausland, ich halte das mit dieser Neid und Missgunst, das halte ich nicht mehr aus.
Ja.
Das ist in Dubai gar nicht so. Es wäre jetzt nicht mein Land, um dort zu leben, aber es ist auch in europäischen Ländern nicht so stark. Und das schwächt das Land schon ganz, ganz enorm. Das wurde wirklich, ich nenne es beim Namen, von der linksgrünen Politik den Deutschen wirklich über Jahre lang eingetrichtert. Wenn du heute mit einem schönen Auto auf der Straße fährst, ich habe das die Tage erlebt, Schritttempo, und ein Fahrradfahrer fuhr an mir vorbei, hat mich angeschrien. Mhm. Zufällig war mein Fenster runter und da habe ich zu ihm gesagt, aber was habe ich denn getan? Mhm. Ja, Sie fahren hier so schnell. Ich sage, ich fahre doch gar nicht schnell. Mhm. Ich bin also dann noch neben dem hergefahren, habe mich mit dem unterhalten. Ich sage, was soll denn diese Beschimpfung? Also
es ist schade, dass das so ist, ne? Und dass wir in so einer Gesellschaft leben. Und ich glaube, oft ist es den Personen, die da, klar ist das jetzt sehr politisch, aber gerade den Personen, du sagst es gerade, linksgrüne Parteiausrichtung, ich glaube, denen ist es gar nicht klar, was dahinter steckt. Ne? Dass letztendlich, wer unterhält denn das ganze Land?
Ja, genau.
Das sind doch die Unternehmer, das ist der Mittelstand letztendlich.
Natürlich.
Und allein diese Aussage, das Vorurteil, jemanden zu reduzieren auf das Auto, was er fährt, das ist doch völlig egal. Ich bin selber ja leidenschaftlicher Sportwagen-Fan und Fahrer, ne? Und ich kenne genau diese Situation. Ne? Leute haben mein Auto angespuckt, wo ich mir denke, Leute, was ist denn kaputt mit euch? Ne?
Ja.
Ich glaube einfach, dass diese Verbindung einfach nicht geschaffen werden kann bei vielen in den Köpfen, dass ein Sportwagen oder eine Christoph-Maybach-Uhr oder etwas anderes im Luxusbereich, dass das nichts mit der Person und auch nichts mit irgendwie, ob das böse oder gut ist, zu tun hat. Und ich kenne genauso Unternehmer, die fahren einen Golf, haben 100 Millionen Unternehmen. Warum? Weil es denen nicht wichtig ist.
Genau.
Und dann ist das völlig okay. Genau.
Und das verurteilen wir nicht. Das verurteile auch keinen Punker, ich verurteile keinen Rocker, ich verurteile jeden Skinhead, was die Optik angeht. Aber ansonsten, ja, ehrlich.
Absolut.
Ich verurteile das. Ja. Also, mir ist das vollkommen egal, was andere Menschen, ob jahrelang sind oder kurz sind oder was die machen. Das interessiert mich überhaupt genau gar nicht. Und ich habe auch total Respekt. Durch meine Frau sind wir viel auch mit Künstlern zusammen, die ja immer ein bisschen anders sind als andere. Mhm. Und auch da ist mir das vollkommen egal, wie ein Mensch rumläuft, was er anhat. Aber es ist in der Politik, die haben das falsch gemacht. Die haben das wirklich falsch gemacht, den Deutschen so nahe zu legen, gehen wir aus diesem Land weg.
Mhm.
Also die Nebenabgaben für Firmen, das betrifft nicht mal mich, aber für andere, sind so krass und so hart. Und die Steuer ist hier so hoch, dass man ist ja fast dumm, wenn man hier ist.
Ich weiß auch damals, Guido Westerwelle hatte mal zur Zeit oder zu seiner Amtszeit ein großes Plakat von der FDP: Arbeit muss sich wieder lohnen.
Ja.
So, das ist ein Statement, das finde ich, das prägt sozusagen diese ganze Situation, in der wir uns befinden, auch, ne? Im Sinne von, ne, wir haben eine Inflation letztendlich, mit der wir klarkommen müssen. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen entsprechend beklagen sich, dass die Kaufkraft entsprechend geringer wird. Ne? Und aber die Abgaben, die Unternehmer leisten müssen, die vergisst man plötzlich.
Ja. Ne? Und dann kommt natürlich auch dieser Flair, der in Deutschland ist, was wir gerade sagten mit dem Neid, das kommt natürlich dazu.
Mhm.
Lohnt es sich noch? Macht es noch Spaß zu sagen, ich will jetzt unbedingt erfolgreich sein, weil ich will ein schönes Auto?
Genau.
Dann denkst du auch schon, nee, ich will zwar ein schönes Auto, aber irgendwie, das kommt überhaupt nicht gut an. Nee, das geht gar nicht. Ja. Lieber mit dem Fahrrad. Und das ist, jetzt habe ich heute Morgen gehört, die sind am Überlegen, den E-Roller auf 5 km/h zu reduzieren, weil es ja zu schnell. Das ist auch das Komische. Ne? Also alles was entwickelt wird, früher die Autoindustrie in Deutschland, was entwickelt wird, was gut ist,
wird gleichzeitig wieder gebremst.
Genau, ne? Genau, weil das ja...
Und andere Länder fördern das Ganze.
Ganz genau.
Nee, definitiv, wir schweifen es natürlich ein bisschen ab, ne? Aber ich nehme jetzt mal das Stichwort schönes Auto. Du hast ja auch ein schönes Auto und du fährst mit diesem Auto deine Uhren ja persönlich zum Kunden.
Richtig.
Ist das korrekt?
Genau so ist es.
Jede Uhr?
Wenn ich es schaffe, ja.
Wenn ich mir eine Christoph-Maybach-Uhr kaufe, dann weiß ich, dass du mir sie lieferst.
Ganz genau. Und wenn ich sie liefere, sehe ich auch oft, dass die Leute denken, den gibt's ja wirklich, wenn ich dann zu Hause parke oder im Büro oder so. Ne? Ja, ich mache das tatsächlich so. Also wir machen ja 1-2 Dinge. Die Uhren von uns sind immer sehr schön eingepackt. Die Leute kriegen immer eine Ledertasche dabei, die sehr hochwertig ist. Und die kriegen noch ein zweites und ein drittes Armband dabei. Und dann komme ich zu denen wirklich nach Hause. Oder, und das ist im Übrigen auch interessant, das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen. Ich habe nicht nur Kunden, die jetzt steinreich sind. Mhm. Ich habe auch schon Kunden beliefert. Ja, Herr Maybach, aber ich habe nur eine ganz kleine Wohnung. Mhm. Ich habe die Uhr von meinem Vater gehabt. Habe ich so einen Kunden in Dresden, die ist mir am Strand, ist sie verloren gegangen. Und ich suche jetzt wieder was Neues, wenn es geht, Glashütte zertifiziert. Deshalb hat der bei mir eine Uhr gekauft. Ich glaube nicht, dass dieser Mensch ein Millionär ist, aber ich war in der Wohnung. Das war so ein toller, lieber, netter Mensch in einer wirklich kleinen Wohnung. Aber ich freue mich über jedes Mal, wenn der mich anruft oder so. Mhm. Und ich liefere die Uhr wirklich sehr, sehr gerne aus. Ich kann das dann einstellen, die Größen einstellen. Einige sagen, nee, ich will sofort das Lederarmband dran haben, das mache ich dann alles. Und das ist ja heute in der digitalen Welt auch alles so schön möglich, dass der Kunde dann auch erst bezahlt. Das ist ja auch toll. Mhm. Also wir haben jetzt immer mehr Kunden, das freut mich auch sehr, das hätte ich gar nicht gedacht, die bestellen über den Shop. Also die klicken einfach an, was weiß ich, Christoph Maybach, okay, Black Diamond, klick, dann sind die 12.000 Euro los, haben die Uhr nie in der Hand gehabt.
Ja, ja.
Das ist also, freut mich immer. Ne? Und aber dann rufen wir vom Büro aus an und sagen, Sie haben eine Uhr bestellt, wann sollen wir kommen? Herr Maybach kommt selbst.
Okay, das ist ja auch irgendwo Marketing.
Ja.
Ne? Letztendlich. Also machst das ja nicht nur zum Spaß, dass du quer durch Deutschland oder Europa oder weltweit.
Ja, auch da kommt aber wieder dieses Authentische. Mhm. Ich fahre gerne Autos. Mhm. Ich fahre auch gerne schnell. Mich stört das nicht, wenn ich schnell am Ziel bin. Mhm. Aber das Fahren selbst macht mir auch Spaß. Mhm. Und das ist schon so, das mache ich jetzt nicht künstlich, sondern das macht total Spaß.
Ich glaube, es ist auch schön, so ein bisschen dieses direkte Feedback zu bekommen, oder? Vom Kunden
selbst. Total. Mhm. Also ich habe letztens vor dem Arzt gesessen, der hatte eine Uhr von mir um, dieser weiße Kittel, das Ganze drum und dran, Chefarzt. Und dann reden wir so, und da hatte die Blue Steel um, dieses relativ schimmerndes Blau und so, sah toll aus. Ich habe mich so darüber gefreut. Ich war beim großen Unternehmer in Baden-Württemberg. Die Firma kennt hier jeder, aber will ich jetzt gar nicht sagen, der auch eine Blue Steel von mir gekauft hat. Und ich war da so begeistert davon, allein wie der mit mir umgegangen ist. Natürlich unten musste ich warten, weil der wenig Zeit hatte, viel Stress hatte. Und dann komme ich aber in so einen Raum rein, ähnlich wie hier, Besprechungszimmer. Dann stehen da Brötchen und Kaffee und was möchten Sie? Und dann sagt er, ich habe eigentlich ganz wenig Zeit, Herr Maybach, weil wir mit den Zöllen gerade Probleme haben. Und wir haben heute Nacht, ich war die ganze Nacht auf, ich musste so viel klären durch diese ganze Trump-Situation. Mhm. Aber passen Sie mir eben die Uhr an und vielen Dank. Und dann rief seine Frau an, da hat er so nett mit seiner Frau geredet. Ja, Schatz, Herr Maybach ist gerade hier. Und ich lerne so viel Menschen dadurch kennen und wohlhabende Menschen, wo ich denke, wie würde ich hätte ich diesen Beruf nicht, würde ich wirklich denken, vielleicht selbst, die sind doch irgendwo die ganz Reichen arrogant. Nein, sind die gar nicht. Vielleicht die Neureichen. Aber die Leute, die wirklich unsere Uhren kaufen, die sind, das ist ein tolles Klientel an Menschen.
Wertschätzend,
respektvoll. Ja, das ist irgendwie anders. Mhm. Also das muss man doch ganz ehrlich sagen. Du kriegst natürlich auch unsere neue Uhr, ich weiß den Preis noch nicht, aber ich will ihn noch nicht mal sagen, nehmen wir mal eine Black Diamond für 12.000 oder wir haben eine goldene Uhr für 22.000. Ja. Mhm. Dafür kriegst du auch schon eine andere Uhr. Ja. Wenn du dich dann also für eine Maybach-Uhr entschließt, ist das fast schon selbstredend, was ein Typ du bist. Ne? Mhm.
Ja, das ist ein Statement auch.
Ja, 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 ganz
das,
genau.
Das
mich schreibt die Tage einer an, der hat keine Uhr von mir. Mhm. Hallo Christoph, bin gerade, ich weiß nicht, auf Mauritius oder irgendwie so und habe jemanden mit der Maybach-Uhr getroffen. Mhm. Du, und der ist total begeistert. Ich sage, ach was, ja schön, klar.
Komisch, ne?
Ja, komisch, ja.
Jetzt vermarktest du natürlich die Uhren sehr, sehr stark über deine Person, ne, über deine Personal Brand. Du bist sehr aktiv bei TikTok, Insta und Co. Ist das der Kanal, worüber du deine Uhren wirklich vermarktest? Weil das Klientel an sich sitzt ja eigentlich woanders. Oder sitzt das bei Insta und TikTok?
Ich glaube, ja, doch.
Ja, wirklich. Ja,
also ich glaube vor Lamborghini hat mal gesagt, dass er keine Fernsehwerbung macht, weil seine Kundenpotenzial guckt einfach kein Fernsehen. Mhm. Da ist ein bisschen was dran. Das ist sicherlich gilt, das fällt auch ein bisschen für unsere Kunden. Aber die Zeiten haben sich einfach gewandelt. Heute ist, glaube ich, auch ein Chefarzt in der Pause auf TikTok. Mhm. Das glaube ich schon. Oder auf Insta. Das ist also, das begleitet einen einfach heutzutage. Man ist eben einfach da drin. Wenn ich im Stau stehe, mache ich TikTok an. So. Und ich habe vielen Leuten die Uhren ausgeliefert. Und wenn ich frage, woher kennen Sie mich denn? Dann sagen die ja auch über Social Media. Mhm. Das ist nun mal so.
Das ist dein Kanal, ne?
Ja.
Man muss auch dazu sagen, ne? Das versuche ich ja auch immer vielen, Geschäftsführern, CEOs von Unternehmen letztendlich mitzuteilen, die bei uns ja irgendwelche großen Etatverträge platziert haben im Rahmen der Agentur, zu sagen, Menschen kaufen lieber von Menschen.
Ja, genau.
Das heißt also, grundsätzlich würde ich jedem, der irgendwie, sag ich jetzt mal, irgendwo eine Intention hat, sich seine Produkte zu vermarkten, sein Unternehmen zu vermarkten, irgendwo eine Personal Brand, eine Personenmarke aufzubauen. Weil richtig. Kunden kaufen, oder Menschen kaufen von Menschen, ne? Und nicht, nicht von Unternehmen.
Ja, ganz genau. Und das ist, dadurch ist vielleicht auch das persönliche Ausliefern entstanden, dass ich mir gedacht habe, das finden die Leute sicherlich auch mal spannend und interessant und lernen dann auch direkt den Chef der Firma kennen. Aber ich habe auch beim Ausliefern festgestellt, die kennen mich in erster Linie wirklich durch Social Media. Mhm. Als Sänger habe ich das nicht so stark betrieben und kaum ein Mensch kannte mich. Mhm. Heute ist es wirklich so, obwohl ich in Anführungsstrichen wenig Follower habe, aber ich kann nicht in München einen Kaffee trinken, ohne dass mich jemand anspricht, im positiven Sinne.
Okay.
Die Leute sprechen mich immer an. In Hamburg, in München, in Österreich, in Wien. Hallo Herr Maybach, hallo Herr Maybach. Ich bin letzte Woche über den Kudamm gegangen und wurde von Leuten auf der Straße angesprochen. Wir finden das so toll und das wäre früher nicht möglich gewesen. Ich hätte früher, um so eine Firma aufzubauen, in der Welt am Sonntag im Stern hätte ich noch eine ganze Seite machen müssen, wie früher das Rolex gemacht hat mit einem Golfspieler. Heute baut KI mir so eine Anzeige und dann kommt die in Insta rein und dann sieht jeder die Maybach-Uhr. Das ist schon.
Wie viel Aufwand ist das, den du da betreibst?
Das ist schon mein ganzer Tag.
Christoph Maybach zu vermarkten.
Ja,
hast du ein Team um dich herum?
Ja,
wie machst du das?
Ja. Ich hab auch hier und da Teams um mich herum, die mich Social Media mäßig begleiten. Aber ich stelle da tatsächlich immer fest, das Beste ist echt, ich mache das selbst. Also man merkt auch bei meinen Videos, dass viele einfach, ich schieße das einfach so rein. Also es wäre sicherlich, wenn man mal Marc Gebauer nimmt, wenn ich die Videos sehe, dann sehe ich, die geben sich Mühe, das ist geschnitten, das ist da
professionell
dann gesucht, genau, klack, die Uhr im Hintergrund, ihr könnt die Uhr jetzt kaufen und so. Ich mache das alles gar nicht, aber das ist schon, ich glaube, es ist das Beste, ich mache das alles selbst. Es wird im Moment etwas viel. Ich mache die Green Steel Uhr, ich mache die Rhodium Uhr, wir machen die Maybach Yacht, die jetzt fertig wird. Wir machen das Parfüm. Die Proben vom Parfüm laufen so gut, habe ich niemals mit gerechnet. Die muss ich jetzt nachbestellen. Und so. Es ist natürlich schon viel, aber ich habe auch ein gutes Team. Ich habe auch Webdesigner, die toll sind. Also ich sage das bei jeder Gelegenheit, wäre eine tolle Home. Ich weiß, hast du meine Seite gesehen?
Ja, klar,
die ist
natürlich.
Wirklich super.
Absolut, kann ich aus fachlicher Sicht heraus auch beurteilen.
Ja, ne?
Das ist eine tolle Internetseite.
Ja, das sind tolle Leute, mit denen ich da zusammenarbeite.
Ja. Wäre das nicht so, hätte ich dir jetzt eine neue Internetseite verkauft.
Ja, genau. Also wer mich kritisiert und mit der Website anfängt und dann sagt, die ist ja nicht schlecht, dann merke ich schon, also wenn die nicht schlecht ist, dann muss der recht richtig scheiße sein, weil normalerweise muss man, wenn man objektiv ist, wenn man diese Seite sieht, sagen, echt Hut ab, super. Die ist einfach super und das mache ja nicht ich, das machen ja die Jungs und die machen das einfach fantastisch.
Sehr schön, mein Lieber. Ja, eine ganze Menge Information natürlich, sehr, sehr spannend, das ganze Thema, die Welt um Christoph Maybach, um deine Person, um deine Produkte herum. Es war natürlich auch nicht alles einfach, ne, dahin zu kommen. Ich sag mal, die meisten sehen ja immer nur das Ergebnis, sehen irgendwo die Artefakte, sag mal, die entstehen aus der Marke, aus dem langen, langen Weg, der geprägt ist voller, sag ich mal, auch Rückschlägen, ne. Was würdest du anderen mitteilen oder auf den Weg geben, wenn du jetzt mal so zurückblickst? Ja? Wenn man seine Leidenschaft ausleben möchte im Business, ja, also daraus wirklich echtes Business zu machen, so wie du das auch gemacht hast, was sind so die wichtigsten Punkte, die du denen auf den Weg mitgeben würdest?
Das werde ich echt oft gefragt und ich sehe mich selbst noch gar nicht an dem Punkt, dass ich diesen Ratschlag geben kann, weil ich immer noch auch mit Rückschlägen zu kämpfen habe. Das ist nun mal so. Also wir haben das gerade bei der Rhodium-Uhr gesehen. Du bist voller Euphorie und denkst, boah, super, und das klappt und ja. Und mit einmal kommt irgendein Problem und du hast es doch schon angekündigt und das geht nicht und so weiter. Also ich glaube, die Dinge, die wirklich wichtig sind, ist wirklich die Dinge zu visualisieren. Also zu sagen, ich kann es schon vor mir sehen. Und das wirklich vom Herzen aus. Ich kann es schon vor mir sehen, dass das und das passiert. Also ich habe sehr spät meinen Führerschein gemacht, hatte nie Geld, als junger Mensch. Ich habe als Diskjockey aufgelegt, bevor ich Tanzlehrer war. Und mein Bruder war in der gleichen Diskothek Türsteher. Und aber ich wusste schon, das Erste, was ich kaufe, ist ein Porsche. Und ich hatte nicht mal meinen Führerschein. Wirklich, der stand erst mal in der Garage. Da habe ich mir so einen kleinen Porsche gekauft. Und alle haben gesagt, bist du verrückt. Und ja, aber ich wusste das. Also ich weiß auch jetzt, dass die Marke Christoph Maybach eine ganz, ganz große Uhrenmarke wird. Ich weiß das. Es ist nicht so, dass ich das, vielleicht kommt das ja so weit. Also es ist schon, das ist eigentlich schon sicher. Und das ist eigentlich der Rat, den ich jüngeren Leuten geben würde. Vielleicht zwei Sachen. Die Qualität muss immer stimmen. Also doof ist, wenn du irgendwas machst und nimmst jetzt Lederarmband, ja, und dann ist das kaputt, als Beispiel so. Absolut. Ne? Das ist dann doof. Also die Qualität muss stimmen. Und die Arbeit darf keine Arbeit sein. Die Arbeit muss Spaß machen. Meine Frau ist ja Künstlerin, Malerin. Die ist manchmal 10 Stunden im Atelier und malt. Und das macht ihr einfach Spaß. Und so muss es eigentlich im Berufsleben sein.
Ich glaube auch, das Wichtigste ist vor allem, dass man sich nicht selbst limitiert, ne, im Mindset. Nicht selbst beschränkt. Letzte Woche, ich stand an der Tankstelle, ja, kam ein junger Kerl zu mir ins Auto, fragt, darf ich mal Fotos machen und so weiter. Ja, klar, kannst du Fotos machen, aber ich weiß ja noch, wie ich jung war, ne? Das habe ich genauso gemacht. Ne? Und dann sagt er zu mir, oh, ich muss jetzt so viele Fotos machen, wie geht, weil ich werde niemals so ein Auto fahren.
Ja, denke
und da habe ich mir gedacht, so, Junge, hör mal zu, das ist komplett der falsche Ansatz, den du da fährst. Du musst ganz anders denken. Du limitierst dich selbst. Und wenn du dich so limitierst, wirst du niemals so ein Auto fahren. Ja. Dann ist das so. Ja. Du musst sagen so, hey, später werde ich auch so ein Auto fahren.
Ganz genau.
Und dann musst du alles darauf fokussieren und dich konditionieren, dahin zu kommen. Ja. Wenn das dein Traum ist, das dein Wunsch ist, dann musst du dafür kämpfen. Und auch Rückschläge, die gibt's immer. Ne? Aber wieder aufzustehen.
Ja, das ist das Schwierige. Und ich glaube, ich sehe das auch bei mir im sportlichen Bereich so. Ich bin ja keine 20 mehr, auch keine 50 mehr. Aber ich glaube, ich bin ziemlich fit und ich kenne da auch keine Limitierung. Also wenn ich will nicht hören, dass jemand zu mir sagt, boah, echt, für 59 siehst du ja mega aus. Nee. Ich will genauso, weil die Möglichkeit ist noch da, ich will genauso fit sein wie ein 25-Jähriger.
Absolut.
Die Möglichkeit ist da und das ist auch der Ansatz, dass man sagt, ich will in dem, was ich mache, will ich der Beste sein. Und das geht auch beim Körper.
Und viele denken ja auch immer, wenn sie erfolgreiche Menschen sehen, die sehen ja nur den Erfolg. Ne? Das ist ja alles immer gut gegangen. Ach, die haben Glück gehabt oder wie auch immer. Die meisten sehen ja nicht den Weg.
Ja, ganz genau.
Wie letztendlich, mit wie vielen Hürden letztendlich der Weg geprägt ist. Und sag mal, wir haben vorhin drüber gesprochen, ne? Ich habe ja auch sehr, sehr viele Unternehmen gegründet, mit 15 mein erstes Unternehmen gegründet. Und natürlich gab es viele Rückschläge. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist auch so eine Art von Auftrag oder Mission, die ich mir da irgendwo auch so aufgesettelt habe, zu sagen, ich will den Leuten irgendwie zeigen, dass nicht immer alles happy ist, ja? Dass der Weg zum Erfolg steinig ist. Kriegst du nachher übrigens ein Geschenk von mir. Ich habe gerade ein neues Buch rausgebracht.
Ja, schön.
Von Rückschlägen zu Meilensteinen. Das ist sozusagen mein unternehmerischer Weg mit den, ich habe das mal reduziert auf 55 häufigste Fehler, die ich so als Unternehmer gemacht habe und wie andere diese vermeiden können.
Ja.
Und ich glaube, das ist so das größte Learning, was die Menschen verstehen müssen, ist, du musst immer wieder aufstehen.
Genau. Und es gibt immer wieder Probleme. Das lässt sich auch nicht vermeiden, wenn man irgendwo was schafft. Ne?
Ist egal, wie groß du bist, ne? Wie erfolgreich du bist. Es wird immer wieder jemanden geben, der mit dem Schläger oben drauf hämmert. Ne?
Genau. Und wir haben es ja auch bei Corona gesehen, dass Dinge passieren, mit denen man niemals rechnet. Ja. Ausgangssperre in Deutschland.
Ja.
Also es gibt das, und das ist ja auch im Privatleben so. Ne? Da bist du Ewigkeiten verheiratet und dann will deine Frau dich verlassen oder so. Das sind ja so viele, viele Dinge. Aber man muss dann vielleicht auch sehen, wie schwer es andere Leute haben. Ich habe mich in Vechta jahrelang um einen Behinderten gekümmert, viele, viele, ich glaube 30 Jahre, der ist dann leider verstorben. Aber da habe ich dann immer gesehen, wie gut wir das doch haben. Ne? Wir sind einigermaßen gesund und ich habe allerdings gesundheitlich auch viele Sachen erlebt, Galle raus und Herzmuskelentzündung, Thrombose im Bein nach Corona und was weiß ich nicht alles. Und trotzdem habe ich immer gecheckt, letztendlich ist es ein Klischee, aber die Gesundheit ist erstmal das Wichtigste. Und dann eine gute Familie um dich rum zu haben, das ist auch eine Sache, die heute leider verloren geht. viele sagen, oh, mit meinem Bruder, den sehe ich gar nicht mehr. Mhm. Oder mit meinen Eltern bin ich verstritten oder so. Mhm. Oder mit meiner Tochter. Die gesamte Familientradition ist in Deutschland so ein bisschen ausgestorben. Mhm. Das ist auch sehr, sehr schade. Es wäre schön, wenn man das mal wieder so ein bisschen... deshalb laufen ja auch viele Geschäfte in Deutschland. Ich glaube, so die Türken haben es da leichter. Mhm. Nee, ist egal, was für ein
generell
ob so der ist ein Dönerladen oder ein Autohaus.
Die südliche,
ja, die halten zusammen. Ja, ja. Das ist nun mal so, ne? Ja, ja. Da kann der Bruder sagen, du, ich muss jetzt ein Auto wegfahren nach Duisburg, machst du das mit? Ja, ja, klar, AB mache ich und so. Ja. Und in Deutschland sagt er, oh nee, mein Bruder kann den nicht anrufen. Mhm. Und das ist ein bisschen schade, weil das gibt natürlich einem Unternehmer auch extremen Rückhalt, wenn du eine gute Familie im Namen
hast. Absolut. Ne? Ja. Absolut. Allein auch der eine passt auf die Kinder auf, ne? Oder ja, wie auch immer. Definitiv. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Christoph, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dass du heute mir so ein bisschen Rede und Antwort hier gestanden hast. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Das freut mich.
Wir werden jetzt gleich noch ein Käffchen trinken zusammen. Genau. Ja, ansonsten euch da draußen, ich hoffe, es hat auch gefallen. Ja, es war auf jeden Fall eine sehr spannende Folge. Ihr habt mitgekriegt, wie wichtig es ist, gerade als Personenmarke sich treu zu bleiben und vor allem auch, wenn es letztendlich Neider gibt, die mit negativer Kritik auf einen einhämmern, das nicht zu sehr an sich ranzulassen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich freue mich natürlich auch über Rückmeldungen, Kommentare zu dieser Folge. Wenn irgendwie ihr Fragen an Christoph habt, könnt ihr mir die natürlich stellen. Dann werde ich das weiterleiten. Und natürlich auch, wenn ihr Lust habt, eine Uhr zu kaufen. Denkt dran, Christoph kommt zu euch nach Hause und liefert die Uhr genau. Auch persönlich aus. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert, beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, bis dahin alles Gute. Euer Tommy. Ciao.